Lass mal Paul sein Intro machen. Der ist schon ganz on the edge.
Ja, ich will auch gar nicht mehr über Rape Murders reden.
Das ist gut, ich auch nicht.
Das bringt schlechtes Karma.
Schlechtes Schlama.
Du kannst auch 5 Ansätze machen. Wenn wir das erste Mal lachen, lachen wir einfach das zweite Mal wieder genauso.
Nur ja.
Das ist okay.
Und
Profis.
Es wäre auch cool, wenn du dann danach zeitnah gleich wieder das Ruder an dich reißt, bitte.
Du mein Bestes.
Ich geh einfach nach dem Intro. Dann.
Hast du eigentlich irgendein Thema gehabt?
Ich zieh mich schon mal an, Alter.
Falls euch die Phrase jemanden ein Ohr abkauen ein Begriff ist, dann begrüße ich euch zu Mike Tyson der deutschen Podcast-Szene. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1024.
Ey!
Warte. In der blauen Ecke, der Titelverteidiger, Meister seiner Sprache, der ununterbrochene Johannes. In der roten Ecke. Der Herausforderer, der Leberhaken des eloquenten Wortwitzes, Fabio.
Hi.
Und als Schiedsrichter im Ring, der parteiischste aller Unparteiischen, der Finisher des guten Gesprächs, ich, Paul. Hallo. Danke.
Paolo, du hast dich übertroffen.
Ja. Danke.
Und du hast es beim ersten Versuch hinbekommen.
Danke. Ich war super erleichtert.
Der ununterbrochene
Johannes. Ich würde mir wünschen, dass irgendwie mehr solche lustigen Ideen an den Start kommen. Aber irgendwie ist es dann beim zweiten. Man hat im Leben nur eine lustige Idee,
ja,
eigentlich, ne?
Das war jetzt auch durch.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Ich denke mal, so die nächsten. Ein paar Folgen werde ich auch einfach nicht wiederkommen.
Ja, okay. Ganz lustige Idee war 1024.
Genau. Auch du Uhrensohn, oder?
Nee, auf jeden Fall, die Idee ist mir echt im Schlaf gekommen. Also,
nice.
Ohne jetzt angeben zu wollen, aber ja. Ich lag nachts so wach und konnte nicht pennen.
War Vollmond?
Kann gut sein. Auf jeden Fall. Bin ich aufgestanden mitten in der Nacht, um es aufzuschreiben, damit ich es nicht vergesse, damit es hier heute mal klappt.
Das ist ja so ein Ding, was angeblich kreative Leute stark zelebrieren. Also ich habe ja immer so die Theorie, aber die ist natürlich nicht die Realität, aber die Theorie von mir ist so, dass quasi Kreativität etwas ist, das alle haben, ungefähr gleich ausgewogen. Also da gibt es gar nicht so riesen Unterschiede.
Ja.
Das Schwierige ist tatsächlich, die Kreativität Achtung, Business Manager Englisch, zu enablen. Ja? Mm. Und da gibt es ja so 1000 so Praktiken, dass man halt so immer einen Blog oder ein Aufnahmegerät immer dabei hat, neben dem Bett liegen hat, weil man halt oft auf diese absurden Ideen kommt oder wenn man irgendwie am Chillen ist auf irgendwelchen komischen Psychoaktiva, dann so, wow, weißt du, was eine mega fette Idee wäre? Mhm. Und dann halt schnell irgendwie, und dass immer normale Leute das quasi einfach verfallen lassen, aber Leute, die wir als kreativ bezeichnen, einfach nur fähig sind, irgendwie das festzuhalten.
Ja. Ich habe mir auch vorgenommen, so generell, also jetzt mal wirklich serious, möglichst oft, wenn du zwischendurch irgendwie eine gute Idee hast oder dir fällt einfach, was mich richtig oft abfuckt, dir fällt ein Film wieder ein, den du schon immer mal sehen wolltest, aber du vergisst es immer wieder. Man sollte sich das echt aufschreiben. Mhm. Man sollte sowieso viel mehr aufschreiben, weil dann kannst du echt viel befreiter durch die
Welt
gehen.
Aber du musst es ja auch so aufschreiben, dass du halt wieder drauf zurückgreifst. Also du musst irgendwas haben, was wirklich sichtbar ist. Weil das Problem ist halt, wenn man sich's aufschreibt, ich habe so ein Programm im Handy, wo man sich so eine App, so ein Programm.
Evernote.
So eine, Nee, einfach Writer ist das.
Okay.
Und da schreibe ich mir manchmal Sachen auf und dann sehe ich sie 3 Monate später wieder und denke mir so, ah, stimmt, das hast du ja aufgeschrieben.
Ja.
Aber du kannst ja diesen Flow nicht wirklich aufrechterhalten, yep, wenn du es nicht dauernd machst. Und dazu muss es halt irgendwie so eingerichtet sein, dass du wirklich dazu gezwungen bist, jeden Morgen dran vorbeizugehen.
Ja, beziehungsweise du musst halt, also das muss, genau, wie du sagst, es muss halt so ein bisschen irgendwie das Tool der Wahl sein, was irgendwie sowohl beim Eingeben als auch beim Rausholen in irgendeiner Weise schnell geht oder in deinen Ablauf passt. Und ich suche da auch schon seit gefühlt Jahren irgendwie von dem klassischen Notizheft, was man immer so sich so romantisch vorstellt, so ein altes Moleskine oder so, was so ein bisschen so, ja, dann liegt man so im Park und schreibt so Gedichte auf oder so. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen, oder Gedanken, die man hat.
Ja, aber
ja? Oder zeichnet mal schnell was oder so. Oder auch irgendwie Apps oder was auch immer. Und ich habe noch nicht den richtigen, ich hatte mal eine App, eine Listen-App, und mit der habe ich immer meine To-Dos gemacht und mit der habe ich eine Liste angelegt, Filme, die ich mir anschauen will. Und habe da immer mit mir Filme eingefallen, dann habe ich die reingeschrieben. Das Problem ist, dass ich nie diese Liste benutzt habe, wenn ich mir Filme rausgesucht habe, die ich schauen will.
Ja.
Und wenn ich sie dann doch mal benutzt habe, dann war da immer so, oh nee, auf den habe ich keinen Bock. Oh nee, auf den habe ich keinen Bock. Ja, das ist so ein gruseliger Film, auf den habe ich keinen Bock. Oh nee, das ist ein anstrengender Film, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich doch wieder, was weiß ich, Ghostbusters genommen oder so.
Ja, ich habe das jetzt schon gemacht, für meine Bachelorarbeit, mir so ein Buch, so ein Molesken, also so ein Molesken-ähnliches Buch.
Mhm.
Ein Molesk. Ein Molesk. Und da schreibe ich einfach immer, wenn irgendwas ist oder irgendein Scheiß aufkommt, ich schreibe mir das sofort auf. Ja. Und ich finde es unglaublich entspannt, weil da muss ich auch nicht mehr darüber nachdenken und mir versuchen, ey, vergiss das bloß nicht und so, sondern ich habe das und ich kann es immer nachgucken und. Ich glaube, ich werde langsam erwachsen.
Ich habe das eine Zeit lang auch gemacht mit diesem Notizbuch. Und es funktioniert auch eigentlich ganz gut, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat. Aber ich habe es dann irgendwann nicht fortgeführt.
Und ich hatte aber auch so die Schwierigkeit immer gehabt, okay, dann kaufe ich mir so ein tolles Notizbuch. Das sieht ja auch schick aus. Und was kommt da jetzt rein? Kommt da jetzt auch die Einkaufsliste rein? Kommt die jetzt da auch irgendwie irgendwelche, ist es jetzt ein Notizheft oder ist es ein Scheiß-Mal-Ding oder so? Und ich habe so auf der Arbeit so dieses Ding, dass ich wie so ein Arbeitsspeicher, so ein Blatt Papier einfach vor mir habe, auf den alles drauf kommt. Ja. Also da schreibe ich Zahlen auf, die ich für eine Sekunde mir merken muss. Da male ich kurz was drauf, wenn ich mir was vorstellen muss. Da kommt Tasks drauf, alles irgendwie. Und das funktioniert ganz gut, aber so im Privaten, ja, ist es so ein bisschen zivil quasi, ist es schwierig.
Ja, ja.
Ich weiß auch nicht, warum.
Führt wenn du nicht deine Superhelden-Podcast-Persona angenommen hast.
Führt eigentlich einer von euch Tagebuch?
Nee.
Nee, ich habe eine Zeit lang Tagebuch geführt.
Hat es gut geklappt?
Ja, und dieses Gespräch hat mich auch wieder so ein bisschen auf den Trichter gebracht. Hey, eigentlich kannst du weitermachen.
Du warst auch derjenige, der mich zum ersten Mal überredet hat, das zu machen, weil ich irgendwie gesagt habe, ich habe Probleme zu schreiben. Und dann hast du gesagt, dann schreib doch einfach mal jeden Tag auf, was du gemacht hast, und zwar in ganzen Sätzen, so als wärst du irgendwie ein echter, gebildeter Mensch und dann...
nicht mit Stichpunkten.
Ja, genau. Und dann übst du halt irgendwie jeden Tag zu schreiben und zu formulieren. Und das habe ich tatsächlich 4-mal gemacht oder so.
Okay.
Also das Häufigste, was ich jemals gemacht habe in der Richtung.
Und hat es gewirkt?
Für die 4 Tage habe ich mich ganz schön klug gefühlt, auf jeden Fall.
Man muss sich halt eigentlich nur dazu zwingen, das weiterzuführen. Also zumindest so eine kleine Seite aus dem Notizbuch, die sind ja meistens ziemlich klein. Am Tag ist echt nicht viel, 5 Minuten oder so.
Ja, ja.
Und dann hast du schon wirklich was geschafft, also diesen Verarbeitungsprozess in Gang zu setzen, dass du dich halt hinsetzt und alles nochmal Revue passieren lässt und das ausdrückst und dir damit nochmal vor Augen führst, wie alles genau abgelaufen ist. Also dass du nochmal so ein richtiges Gefühl für die einzelnen Vorgänge bekommst. Mhm. Das hilft echt dabei, so seine Alltagsgewohnheiten auseinanderzunehmen und auch sein Verhalten ein bisschen zu analysieren.
Wir haben ja letztes Mal über die Europawahl 2014 gesprochen.
Ja.
Ich habe jetzt schon gewählt, Briefwahl, damit ich es nicht vergesse. Und als ich heute hierher gekommen bin, war hier ein paar Straßen runter so ein Stand der Grünen.
Mhm.
Und die haben so Prospekte verteilt.
Ganz nett.
Und dann bin ich so vorbeigegangen. Und der Typ sah echt nett aus. Also ich hatte so oder so keinen Bock, dass er mir das in die Hand drückt und mit mir redet.
Ja.
Aber noch dazu kam, dass ich halt echt so dachte, das ist echt zu spät für euch.
Ja.
Aber Europawahl 2014.
Du hast schon einen Haken dran gemacht. Vote or die, du hast gewotet.
Ich habe gewotet.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und du, Fabio, du votest nicht.
I don't give a fuck. Nee, ich
vote nicht. Du bist einer von denen quasi.
Ja. Ich wusste nicht mal, dass die Europawahl ansteht.
Das ist,
wir haben bestimmt drüber gesprochen.
Im letzten Podcast,
ja. Im letzten, ja, ja, genau.
Das ist, da warst du nicht dabei.
Ach so, du meinst in dem mit Dave?
Ja, richtig.
Das war jetzt quasi eine Falle.
Hallo Dave.
Hi Dave.
Wurde mit so komplett übergangen.
Nee, okay. Natürlich, weil du bist außerhalb vom Mikrofon.
Dann ist es ja legitim.
Was du sagst, hört keiner.
Dann ist es ja legitim, dass ich nicht mal wusste, dass die Europawahl, oder? Ist es dann legitim? Eigentlich ist es nicht legitim.
Dass du nicht weißt,
dass du nicht weißt, dass sie ist, ist nicht legitim.
Nee, oder?
Nee.
Schade. Wann ist sie denn genau?
Dass du nicht wählst, das finde ich auch nicht legitim, aber es gibt ja so Leute, die dann so eine...
Am 25. Mai.
Nächstes Wochenende.
25. Mai, okay.
Oder?
25. Mai.
Nächsten Sonntag quasi.
Okay.
Sonntag auf jeden Fall, ist Wahltag. Vielleicht würde ja bei dir auch sowas helfen, wie in Dänemark gemacht wurde.
Mm.
Hast du es gehört, nee, aus Dänemark? Mit Voteman? Dänemark? Als Person, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht genau, wer.
Der Däne an sich.
Der Däne an sich,
ja,
hat ein Promo-Video zur Europawahl 2014 veröffentlicht.
Okay.
Und es ist ein Comic. Und in dem Comic ist ein Superheld, der heißt Voteman. Und die Story aus diesem anderthalbminütigen Comic ist, dass Voteman vor 20 Jahren nicht bei der Europawahl gewählt hat. Und deswegen ganz schön viel einzubüßen hatte in sämtlichen politischen und gesellschaftlichen Fragen.
Ja.
Und jetzt ist er deswegen sauer und animiert halt die Dänen, wählen zu gehen.
Okay.
So, das ist die Story und dann geht der Comic an sich los. Erste Szene auf Voteman. Er liegt nackt im Bett mit 5 Frauen und hat so Gruppensex. Und dann ist halt so wie so ein Dong quasi und es ist Wahl und er springt halt so auf und geht auf die Straße und verprügelt Leute und prügelt die ins Wahlstudio, falls sie nicht wählen wollen.
Das und, ist genau mein Ding.
Und das haben die halt so als Promo-Video rausgeknallt. Ist natürlich auf richtig viel Kritik gestoßen.
Mhm.
Und jetzt musste der Däne an sich jetzt auch wieder zurücknehmen.
Das ist auf Kritik gestoßen? Das, ja, muss zurückgenommen werden? Das ist genial.
Das ist frauenfeindlich und...
Ja, ja, genau.
So, ja, ich meine bloß. Das war jetzt nicht wertend, das war analysierend. Du findest also okay, dich würde das ansprechen. Ja?
Mich würde sowas ansprechen, natürlich. Übertriebene Gewalt in Comics. Hallo?
Nee, aber nicht wählen zu gehen bei der Europawahl ist ja schon was irgendwie auf jeden Fall mehr on vogue ist, als nicht wählen zu gehen bei der Bundestagswahl, oder?
Darf ich gleich rauslassen, dass ich noch nie irgendwas gewählt habe?
Autsch!
Wirklich?
Wirklich.
Das müsste man ja eigentlich ausschließen, ne? Das ist ja so, das ist, boah, eigentlich müsste man so...
Du hast dich gerade so ganz angewidert abgewendet.
Ich habe mich so ein bisschen in meinen Mund übergeben. Ja, so. Nicht aber ich hab's wieder runtergeschluckt.
War lecker, ich habe das Magnum vorher gegessen.
Unentschieden.
Nee, also pass mal auf. So, das ist ja dein Ding.
Wer nicht wählt, wählt rechts.
ganz genau, Freundchen.
Willst du deine Stimme verkaufen?
Das
könntest du machen, du könntest mir deine Stimme immer für, was zahle ich denn für so eine Stimme, 20 Euro.
Wirklich?
Ja.
Cool.
Zu jeder Wahl.
Geht es jetzt noch rechtzeitig?
Können wir das rückwirkend machen?
Nee.
Rückwirkend.
Nee, der Witz ist, du musst Briefwahl...
Ich erlaube Johannes, für die letzten 20 Jahre nachzuwählen.
Du musst quasi, also ich gebe dir 20 Euro für deine Briefwahlunterlagen.
Ja.
Die, ich glaube, die musst du unterschreiben, ne?
Mhm.
Unterschrieben.
Okay.
Aber ohne Kreuz.
Okay.
Und dann mache ich den Rest.
Ja. Stimmt, du kannst auf diesem Briefwahlbogen, kannst du halt jemanden...
Ist das illegal?
Ich denke. Das ist auf jeden Fall illegal, ja.
Ohne Witz, ich hätte das gerade voll hingenommen eigentlich. Für mich klingt das nach einem guten Plan.
Da gibt es doch diese, da gab es diese Schweizer, oder war es in der Schweiz? Es war ein Künstlerkollektiv, die haben vor ein paar Jahren das gemacht. Und in der Schweiz ist es so, dass wohl Briefwahl was ist, was so der Default ist, was wohl die meisten machen. Ich habe keine Ahnung, ich habe das nur so im Kopf irgendwie.
Ja.
Und was die gemacht haben, die haben quasi eine Webseite aufgesetzt, wo man seine Stimmen verkaufen konnte.
Okay.
So. Und Stimmen kaufen konnte. Genau so ist es. Ja. Also du konntest quasi sagen, ich verkaufe meine Stimme für was weiß ich, wie viel Euro. Und dann konntest du auch sagen, nee, schick mir irgendwie 100 Briefwahlunterlagen unterschrieben vor, für Briefwahl von, was weiß ich, so zu viel Euro und so. Und der Witz ist, was die gemacht haben, ist natürlich nicht legal und die haben das als so seriös rausgebracht und die haben weder den Leuten Geld geschickt, die ihre Briefwahlunterlagen geschickt haben, ja, noch den Leuten Geld den Leuten die Briefunterlagen geschickt, die bezahlt haben. Das heißt, die haben einfach die Briefwahlunterlagen eingesammelt und haben das Geld eingesammelt und haben dann am Schluss eine Skulptur gemacht aus den Briefwahlunterlagen, die den Leuten ihnen zugeschickt haben. Okay. Und okay, war ja, also, ne, Aussage relativ eindimensional, aber geile Idee eigentlich.
Ja, ja, kann man schon machen.
Stimmen kaufen.
Mhm. Mhm. Also wir verkaufen natürlich, ich verkaufe niemandem meine Stimme.
Aber ich war alles, noch nie wählen, oder was?
Aber alles Weitere bereden wir nach dem Podcast.
Okay, okay. Ich finde, du solltest schon wählen gehen.
Wen soll ich denn wählen?
Du, weißt du, du kannst.
Das war die ignoranteste Frage, die man stellt.
Du kannst auch die Augen zumachen und einfach wild ein Kreuzchen setzen irgendwo, aber du hast halt trotzdem gewählt.
Hm. Mm. Das Problem war halt auch immer, seit ich wahlberechtigt bin, lebe ich hier.
Also seit 2 Wochen?
Ja. Und müsste mir dann alles immer als Brief.
Du bist nicht hier gemeldet?
Nee.
Das ist noch mehr illegal als
das musst du auf jeden Fall rausschneiden.
Du wohnst ja erst seit 2 Wochen hier. Du hast ja 14 Tage Zeit. Das ist auch
ja
kein Problem.
Ich wohne ja erst seit letzter Woche hier.
Genau.
Ich bin ja gerade erst 18 geworden.
Genau.
Ich bin 18, bin ich so. Ja. Genau. Ich habe bereits mit 17 mein Abitur gemacht.
Sehr gut. Einer von denen bist du also.
Ja, ich bin dann mit 18 einfach hierher gekommen, weil ich so mega schlau bin.
Können wir das rausschneiden bitte?
Ich will jetzt Rittersport White Crisp.
Die kannst du komplett aufessen, bitte. Die finde ich total ekelhaft.
Haben wir uns nicht vorher auf was geeinigt?
Eigentlich schon. Ja, aber es ist jetzt auch
durch. Das ist mir erst eingefallen, nachdem ich... Aber ich habe es immer nicht in meinem Mund.
Johannes,
ja,
wie geht's dir? Was ist die Woche so passiert bei dir?
Weißt du, wo kommt jetzt das jetzt einfach mal her?
So machst du das auch immer. Ich wollte das
Stimmt, ist gemein.
Ich wollte das mal probieren.
Ist gemein. Mir geht's sehr gut.
Ist auch schon mal was.
Das ist schon mal eine Aussage.
Darauf können wir ausbauen.
Warum geht's dir denn gut, Johannes? Ach, mir geht's eigentlich ganz gut, weil...
Was soll das denn?
Ich habe die Woche tatsächlich was Cooles erlebt und ich war auf Nine Inch Nails Konzert.
Was? Chillig. Oh.
In der Zitadelle. Und es war so eine Sache, für die, die nicht informiert sind. Ich bin ein großer Nine Inch Nails Fan und die... Der Trent Reznor, der Chef von denen, hat quasi vor 3 Jahren oder so angekündigt, ja, das war's jetzt, wir touren nicht mehr, es ist unsere letzte Tour, die wir machen, oder vor 4 Jahren. Ja. Und da habe ich die damals nochmal mir angeschaut und jetzt irgendwie letztes Jahr hat er gesagt, also die Pause ist vorbei, wir touren wieder. Ganz cool eigentlich. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist also vielleicht jetzt dann tatsächlich letzte Chance, ich weiß nicht genau, ich kaufe mir die Tickets, aber letztes Jahr im Herbst. Und das ist so eine Sache, wo du dann die Tickets kaufst oder denkst, es ist bald ausverkauft, so am selben Tag und so, bekommst diese Tickets zugeschickt und es dauert noch ein halbes Jahr, bis das Konzert ist. Und ich habe es schon 18 Mal vergessen seitdem, bis ein Kumpel mich erinnert hat und hatte dann nicht mehr so mega Böcke und es war in der Zitadelle und die Zitadelle ist aber eigentlich eine ganz nette Location.
Ja.
War so Open Air und so und war auch gutes Wetter und hat gepasst. Und da habe ich mir die Nine Inch Nails angehört. Ich will von dem Konzert gar nicht so mega viel erzählen, weil es relativ unspannend war. Ich hatte nur so dieses Gefühl, dass das ist so eine Band irgendwie, die auf einem Level ist, die bekommt eigentlich fast keinen neuen Fans mehr. Die ist ja nicht mehr so wirklich irgendwie aktiv in einem popkulturellen Kontext. Ja. Dementsprechend sind es halt nur so die Alteingesessenen, irgendwie, die halt schon immer, das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, mein Kumpel hat Peter Gabriel als Beispiel genannt, so, weißt du, so ein Typ, der halt einfach, der war mal mega erfolgreich oder ist es wahrscheinlich immer noch irgendwie, aber es ist nicht so, dass jetzt irgendwie der ein Chart-Hit landet und alle sagen, boah, mega fett, das neue Album ist super geil, sondern es gibt so die feste Crowd, für die er die Mucke macht. Und
so wie bei den bösen Onkels.
So wie bei den bösen Onkels, wobei ich glaube, da wachsen jeden Tag neue Fans hinzu.
Neue Fans an, ja. Ich denke auch bei Nine Inch Nails ist das der Fall, aber halt im kleineren Rahmen.
Vielleicht, ja. Also wirklich
nicht vielleicht, Rahmen. Bestimmt.
Ja, also jetzt nicht so, dass da jetzt nicht neue Leute...
Nicht vielleicht. 100 Pro, Alter.
Okay. Nicht gut, dass ich den Nine Inch Nails nerv jetzt mal...
Aber wie...
Nein, aber ich weiß nur. Ich denke, es ist halt immer, vielleicht kommt auch irgendwann wieder Trend auf, dass alle sagen, hey, erinnert ihr euch an die Classic-Rock-Bands Korn, Limp Bizkit und Nine Inch Nails?
Ja, ja.
Die hören wir jetzt wieder.
Ja, das ist ja ein Blog von mir, den ich ganz gern lese, Metal Sucks. Die suchen ja schon seit gefühlt Anfang ihrer Karriere mit Adleraugen die Metal-Szene ab.
Ja.
Und stürzen sich immer drauf, wenn irgendwelche Bands in ihren Augen so wieder dieses New-Metal-Ding nachspielen. Mhm. Und da die auch so mit New-Metal grundsätzlich ziemlich scheiße finden, glaube ich,
ja,
wird deshalb sofort auseinandergenommen. Also sie sagen so, okay, es kann nur noch sich um Stunden handeln, bis die nächste Limp Bizkit-eske Coverband ankommt, die auch dann so sagt, so, ja, wir sind voll die Limp Bizkit-Fans, super geiler Oldschool-Scheiß. So, mhm, weißt du, das ist so, das, darauf warten die.
Ja.
So ein bisschen wie die Black-Metal-Fans, die sich irgendwie auf Musik der 80er beziehen, wo du sagst, okay, ist klar, es kommt, wird wieder in irgendwie. Und da gibt es irgendwie so im halben Jahr so Hiobs-Botschaften, aber so richtig durchgestartet ist es noch nicht. Gruseliger Scheiß. Ich habe mir auch die Bands alle angehört und die sind alle wirklich nicht gut.
Aber nochmal jetzt ganz kurz so in einem Satz. War es gutes Konzert?
Ja, war gut. War insofern witzig, dass das letzte Drittel es richtig rausgehauen hat. Also okay, die haben am Anfang sich so ein bisschen mit irgendwie neuen Sachen und sehr viel elektronisch und sehr viel, ach, ist ja ganz schön, aber so wirklich in Rage kommt da keiner. Und dann am Schluss kamen halt dann so die alten Banger. Und haben sie irgendwie alles nochmal rausgeholt und war ziemlich, ziemlich straight. Aber was immer so ein bisschen schade ist, wenn du solche Bands in Europa anschaust, ist, dass die meistens von ihrer Show und ihrem Equipment nur so das Nötigste mitnehmen. Also so in Amerika siehst du halt Fotos, wie die so vor riesen fetten LED-Leinwänden stehen mit abgefahrenen, ah, geilen Artwork. Und es ist irgendwie, sie hatten eine Zeit lang so ein Netz vor sich und haben dann auf das Netz projiziert und okay, also super aufwendige Sachen, ja, und coole Sachen. Und die Bands nehmen das halt meistens nicht mit nach Europa, weil es, ja, denen halt zu teuer ist, behaupten sie zumindest. Ich glaube, es ist einfach so eine Cash-Sache. So. Die, ja, können halt hier das verargumentieren, dass es nicht so fett ist und, mhm, machen es dann halt nicht. Ich weiß auch nicht genau. Naja, und der Reznor, ich weiß nicht, ob er tatsächlich Anteile hatte, aber wenn es die Gerüchtelage zulässt, hat der wahrscheinlich auch einen Haufen Geld gemacht,
ja,
als jetzt angeblich letzte Woche Dr. Dre Beats von Apple gekauft wurde.
Heftig.
Ist alles nur ein Gerücht. Also es gibt keinen faktischen Beweis dafür,
okay,
weil die beide Firmen sich die Fresse halten.
Ja.
Also die kommentieren das halt nicht. Wird man dann rausfinden, wenn dann irgendwie die nächsten Quarter Results oder irgendwelche Sachen rauskommen. Und der Preis, der irgendwie umhergeistert, ist 3,6 Milliarden Dollar.
Waren es 3,2 Milliarden?
Oder 3,2?
3,2 Milliarden.
3,2, okay, 3,2 Milliarden, sorry.
Jetzt, aber sind jetzt den Kohlen auf.
Aber schon 400 Millionen weniger.
Ja, ja, klar. Und Dr. Dre hat laut Unterlagen 25% an dem Laden. Und das würde ihn mit seinem aktuellen Einkommen so zum ersten Hip-Hop-Milliardär machen.
Aber ich hatte das so gelesen, dass er dann 800 Millionen hätte, also super nah wäre,
ja,
daran der Hip-Hop-Milliardär zu sein, der erste. Eigentlich hat man ja gesagt, es ist entweder Diddy oder Jay-Z, weil sie mit ihrem Alkohol so viel.
Ja, ich glaube, jetzt updated ist es so, dass er auf jeden Fall
über den Beinen steht.
Ja, ich glaube, 800 Millionen ist so das, was so ein bisschen irgendwie im Raum steht. Wobei diese Zahlen ja immer nur so geschätzt Network sind.
Ja,
es ist sowieso, genau, so ein bisschen so, na, vielleicht, ja.
Ja,
ja. Und wer weiß, was jetzt noch passiert. Aber das Witzige ist, dadurch hat sich das Gerücht so ein bisschen festgelegt, weil es ein Video aufgetaucht von einem Kumpel von ihm, der halt irgendwie im Studio, als sie gefeiert haben,
ja,
irgendwie,
ja,
ein Video gemacht und dann sagt er halt irgendwie, you have to update the Forbes list.
Mhm.
Ja, und dann das Zitat ist dann irgendwie so, the first billionaire in Hip-Hop right here from the motherfucking West Coast.
Statement auf jeden Fall.
Das ist eine krasse Sache. Und was natürlich alle so ein bisschen irgendwie irritiert, ist, warum? Also warum hat Apple, das ist natürlich die schöne Frage, über die man rumgeistern kann, warum kauft ein Unternehmen wie Apple Dr. Dre Beats? Weil die überteuerte Plastikkopfhörer verkaufen, die gut gehen? Okay, könnte man vielleicht denken.
Mhm.
Ich glaube, ich habe irgendwie auch gelesen, dass das Unternehmen seit Jahren Gewinn macht,
ja,
und eine Milliarde Umsatz macht pro Jahr ungefähr, was dann bei dem teuren bei dem teuren Preis, also was den Preis gar nicht so teuer macht, also wenn du Milliarden Umsatz machst, dann sind 3,2 Milliarden nicht so mega viel.
Ja, ja.
Und die zweite Idee ist natürlich, dass sie den Streaming-Service von denen benutzen wollen. Dr. Dre Beats hat ja dieses Beats Music.
Und das gehört auch zu...
Das gehört zu Beats,
okay,
zu,
okay,
zu der Firma. Und Apple ist ja so der letzte von den Großen, der da irgendwie noch nach einem ordentlichen Angebot hinkt. Mhm. Was ein bisschen ungewöhnlich ist für das Unternehmen, das irgendwie den digitalen Musikmarkt als allererstes, also nicht als allererstes, aber als erster irgendwie groß skaliert mit viel Gewinn irgendwie umgesetzt hat.
Ja.
Und andere sagen halt einfach, ja, es kann halt einfach auch aus Steuerersparnis oder was weiß ich, Geldauszahlung für Investoren sein oder so. Aber ich glaube...
aber ich glaube, sie haben irgendwas Cooles vor.
Ja, pf, hofft man halt immer so ein bisschen, ne?
Ja.
Muss ja nicht cool sein. Was willst du jetzt dazu sagen?
Hallo.
Hallo, du hast dich jetzt eingeschlagen, ne? Du kannst dich jetzt aushalten.
Das mit Beats Music macht total Sinn. Irgendwie so, das fiel mir dann gerade auf. Aber ich habe so den Ansatz Verschwörungstheorie.
Ja, schieß los.
Und zwar gibt es sehr, 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 sehr viele Android-Telefone mit Beats-Technologie drin.
Ah ja, den habe ich auch gehört, ja.
Ah.
Ja, gut.
Das wollte ich nur so einwerfen.
Könnte man machen. Wäre natürlich auch ein witziger Move, wenn Apple am Schluss genauso wie Microsoft mehr an den Telefonen verdienen würde wie Google.
Ja.
Also so an der Konkurrenz. Es gab ja auch jetzt irgendwie die Meldung, dass Apple und Google sich geeinigt haben, sich gegenseitig nicht mehr wegen Patenten im Mobilfunkbereich zu verklagen.
Okay.
Also die haben sich irgendwie so ein bisschen gesettelt. Was natürlich auch eine absurde, also gut, gegen Patente sind die ja alle offiziell, nutzen es aber trotzdem regelmäßig, um sich gegenseitig an den Kran zu fahren. Und was ich auch gehört habe, ist, dass, also es sind alles Gerüchte, weiß man alles nicht, aber dass zum Beispiel Apple, genau, dass der Dr. Dre und dieser Lovine, wie heißt denn der, Lovin? Nee, der andere Gründer von Beats, dieser Produzent,
ja,
dass die beiden eine Executive-Stelle bei Apple bekommen sollen.
Oh. Dr. Dre wird der neue Steve Jobs.
Das wäre halt...
Er hat ja schon den Turtleneck und alles an.
Ja, yeah, er ist ja schon am Start eigentlich.
Paul ist wieder da.
Er muss wieder, sorry. Und auf jeden Fall gibt es dann auch die Verschwörungstheorie, um das Ganze wieder so ein bisschen mit Verschwörungstheorie voll zu machen, dass Apple angeblich eventuell daran interessiert wäre, ihren Chief Staff quasi so ein bisschen, wie nennt man das, politisch korrekt irgendwie zu mit Quoten zu besehen, weil sie jetzt auch irgendwie neulich die erste Frau irgendwie reingeholt haben. Jetzt hätten sie den ersten Schwarzen, der in dem Ding ist, aber den kauft man sich halt nicht für 3,2 Milliarden ein, wenn man nicht glaubt.
Meinst du, der Schwarze sei billiger?
Naja, also grundsätzlich ist, glaube ich, jeder
was ist denn für eine Wendung?
Ich wollte nur irgendwas Absurdes in Johannes Aussage implizieren.
Ja. Nee, es gibt, also wir diskutieren gerade, warum sie das gekauft haben könnten.
Ja.
Der Klassiker ist halt, es könnte halt einfach sein, dass sie einfach eine Firma gesehen haben, die im Musikbereich irgendwie so ein bisschen die Coolness abläuft, weil obwohl das Zeug wohl teilweise gut und teilweise Schrott sein soll, dieses Beats-Zeug, ist es halt ja, hat es eine Markenstärke. Also es finden ja Leute cool.
Ja. Ja. Ich hätte jetzt in meiner Ahnungslosigkeit gesagt, also könnte ich mir vorstellen,
ja,
so, das Ding ist im Prinzip ausgereift.
Genau.
Und die haben halt aber selber keinen Bock, sich um Promo und Vertrieb und so zu kümmern und holen sich deswegen eine große Firma an Bord.
So genau, genau. Es ist ja irgendwie so der
und für den Preis kann man anscheinend schon mal seine App oder was auch immer verkaufen.
Ja, da gibt es dann auch immer so Theorien. Ich kann das alles nicht mit Zahlen herlegen und ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, ob das wirklich Sinn macht, aber dass halt irgendwie Unternehmen wie Apple so viel Bargeld rumliegen hat, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, dass die halt regelmäßig versuchen, das mit irgendwelchen Übernahmen wieder, also das, so eine Übernahme kommt denen noch mehr zugute. Also das ausgegebene Geld hilft ihnen sogar zum Teil, um Steuern zu sparen, ja, und was weiß ich auch alles immer. Dementsprechend. Naja, aber Beats Music gepaart mit iTunes.
Wann ja kommt es hier eigentlich mal?
Du,
das ist ja wieder euer Thema. Ne?
Da musst du die deutschen Labels fragen.
Das kotzt mich so an alles.
Das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm.
Ich will es haben.
Das Spannende, was ich witzig fand, war, dass Beats, also das Universal, das Label, irgendwie auch 20% oder 12% irgendwie, also irgendwas im zweistelligen Bereich, im unteren zweistelligen Bereich, Prozente an Beats hat.
Okay.
Das heißt, die haben damit jetzt auch Geld gemacht mit dem Verkauf und haben natürlich dann auch, wenn du so in so einem Unternehmen Teil bist, bist du vielleicht auch so bei deinem Musikkatalog irgendwie ein bisschen hilfreicher, weil du ja dann quasi selbst damit auch wieder Geld verdienen könntest irgendwie in irgendeiner Weise. Ja.
Der ganze Deal wird schon Sinn machen.
Ja, ja. Und wenn du schon schaust, irgendwie um bei dieser Streaming-Software zu bleiben, irgendwie jetzt gibt es auch die Gerüchte, dass YouTube einen ähnlichen Service starten will, also auch einen Streaming-Service starten will, was ein bisschen absurd ist, weil Google ja auch Schein hat.
Google hat so einen Spotify-ähnlichen Streaming-Service?
Ja, Google Music All Access oder so heißt es, ne?
Ach so, okay. Ja, okay.
Genau, genau. Also das ist im Endeffekt auch ähnlich. Und gut, wenn jetzt YouTube nochmal startet. Also grundsätzlich ist, glaube ich, Google gefunden.
Gehört nicht YouTube auch schon irgendjemanden?
YouTube gehört Google.
Ja.
Also YouTube ist, also gehört nicht Google, sondern YouTube ist Google. Okay. Ja, also das ist nicht so, dass es irgendwie eine mordseigenständige...
Kann mir das eigentlich mal jemand mit Google Deutschland in Deutschland erklären, dass jetzt einige, dass irgendein Minister gesagt hat, dass Google am besten vom Netz genommen werden sollte?
Um Gottes Willen,
wieso das? Im Sinne von, ich will auch nichts Falsches erzählen, aber im Zuge von, dass man gesagt hat, dass oder Firmen, die der NSA in die Hände spielen, also Daten weitergeben und so, quasi ausgeschlossen werden aus dem Raster in Deutschland.
Ja, selbst wenn es ein Minister gesagt hat, heißt es, glaube ich, noch lange nicht, dass es wirklich gemacht wird.
Nee, natürlich nicht, aber mich hätte interessiert, was dahinter steht. Ich dachte, Johannes hätte da den Insight.
Ja, Johannes hat es. Also ich kann jetzt nicht zu dem Detail sprechen, aber zu dem Argument. Es gibt natürlich seit diesen NSA-Überwachungsskandalen gibt es natürlich die Abwehrstrategie, das auf, also als erstens mal auf die NSA zu vermindern. Ja. Also das sind die Amerikaner und die machen das.
Yeah.
So ganz gern das Argument. Wir machen das ja nicht. Das stimmt ja nicht.
Das Snowden-Interview hat ja genau das Gegenteil.
Genau, also der BND ist halt, also es ist eigentlich noch schlimmer, der BND ist nicht in irgendeiner Weise da federführend dabei, sondern der BND ist irgendwie auf, so klingt es, auf Knien vor der NSA und vor dem GCHQ, den Briten. Bitte, 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 ihr bekommt alles, was ihr wollt. Bitte lasst uns ein bisschen mitmachen. Wir würden so gern auch mal, was ist das, Mission Impossible spielen. So, oder irgendwie so. Wir wären auch so gern dabei. Dementsprechend ist es so, dass der BND da genauso mitmacht. Und Teil dieser Taktik, dieser Ablenkungstaktik ist natürlich auch noch zu sagen, die deutschen Firmen machen das ja nicht. Deswegen müssen die User quasi weg von den amerikanischen Firmen, weil die sind böse. Und deswegen wettet man ganz gern gegen diese Firmen. Vor allem, weil in Deutschland ja auch fast keine Steuern bezahlen. Dementsprechend sind, also oder gar keine, sind natürlich auch, also diese Firmen haben hier keinen Value.
Ja,
also es interessiert, genau, deswegen kann man ganz gut gegen die wettern. Es gab ja auch dieses D-E-Mail, was irgendwie der letzte Rotz ist, also so ein Versuch irgendwie E-Mail made in Germany, wenn die E-Mail nur in Deutschland hergestellt wird und nur in Deutschland kursiert, dann ist ja alles gut, was halt kompletter Schwachsinn ist und da wird ganz gern versucht, das zu machen. Und was ich jetzt irgendwie auch noch mitbekommen habe, ich dachte, darauf spielst du zuerst an, auf diesen, es gab ja irgendwie so ein Gerichtsurteil vom Verfassungsgericht, dass Google oder vom Bundesgericht, ich weiß nicht, Google, also man das Recht hat, quasi Google zu zwingen, Links oder Suchergebnisse zu löschen, wenn die irgendwie veraltet und nicht mehr korrekt sind.
Okay.
Und es führt halt gerade dazu, dass viele Leute versuchen halt ihre, also Suchergebnisse, die auf sie deuten, die sie aber nicht haben wollen, irgendwie wegzudrücken, also irgendwie zu löschen zu lassen. Und
also quasi den alten MSN, den alten MySpace-Account oder so.
So gelöst, ja, wobei es natürlich da, also das Argument war so, es muss halt irgendwie in irgendeiner Weise eine Berechtigung haben und da geht es halt eher so um Paul, Steuerhinterzieher, Fragezeichen. So, und dann irgendwie so zwei Foreneinträgen, die 15 Jahre alt sind oder so. Dass du halt sagst, okay, das will ich nicht mehr. Klingt irgendwie ganz klug, aber ich habe da auch nicht näher geschaut, was da jetzt genau passiert ist.
Ja, bloß die Info wird ja dann trotzdem irgendwo rumliegen. Bloß halt, dass das nicht mehr jeder finden kann.
Ja, das ist. Nein,
ich denke halt, die ganze Plattform ist doch im Grunde genommen von den Amis kontrolliert, oder? Das Internet an sich? Sind doch quasi so ein bisschen wie die Administratoren,
würde man sagen. Ja, theoretisch nicht. Praktisch Wahrscheinlich schon. Also welche Unternehmen in auf der Welt.
Also eine E-Mail nach deutschem Reinheitsgebot zum Beispiel.
Ja, das ist Blödsinn. Also das ist Blödsinn insofern, weil, also mal angenommen, erstmal die Illusion, dass eine E-Mail in Deutschland bleibt.
Ja, ja.
Also E-Mail das Internet funktioniert nicht so, das kennt keine Landesgrenzen, das ist einfach da. Ja. Mhm. So. Und natürlich gäbe es die Theorie, dass wenn du in Deutschland sitzt und dein E-Mail-Provider auch in Deutschland ist und auch in Deutschland einen Server hat und dann der Empfänger auch in Deutschland ist, dass es dann wahrscheinlich nicht Landesgrenzen übergibt. Aber du gehst ja auf jeden Fall durch Hardware, also durch einfach Geräte, sei es dein Telefon, sei es dein Computer, sei es der Server, sei es die Kabel, sei es die Router, sei es irgendwas,
ja,
die von irgendwelchen Ciscos oder Intels oder was auch immer, was es gebaut wurde, und ob da keine Backdoors drin sind, ja, ist sowieso nochmal eine andere Frage. Und selbst wenn es in Deutschland liegen bleibt, dann ist immer noch die Frage, ob der BND nicht zur Telekom geht und sagt, hallo Telekom, ich will das haben. Mhm. So. Und das Schöne an der DE-Mail, um da noch einen Satz dazu zu sagen, ist, es gibt ja der Hauptkritikpunkt ist, es wird so verkauft, als wäre es verschlüsselt und sicher.
Ja.
Aber die Lücke, die sie offen gelassen haben und die das Ganze wieder für den Fuß macht, ist, dass die E-Mail zwar auf dem Weg von dir zu dem Server verschlüsselt wird, mhm, aber auf dem Server unverschlüsselt liegen muss.
Okay.
Oder darf.
Ja.
Das heißt, es liegt bei der Telekom, die E-Mail, die du geschrieben hast. Und dann ist es ja schon wieder für den Arsch, weil dann muss ja bloß die Telekom sagen, nee. Und das Argument ist halt, naja, aber die deutschen Firmen sind ja nett.
Ja.
Und das ist ja nicht wahr.
Ja. Weil du gerade sagst Backdoors.
Backdoors.
Mir hat ein Kumpel erzählt, dass beim letzten größeren Treffen des Chaos Computer Clubs, ich weiß nicht, was die so für Treffen veranstalten, Kenne mich ja nicht so aus, dass da erzählt wurde, dass es inzwischen schon möglich ist und wohl auch so gemacht wird, dass in Bügeleisen so kleine Computerchips drin sind. Und wenn du ein Bügeleisen hast und du bügelst zu Hause und dieser Chip empfängt ein WLAN, dass sie dann in der Lage sind, von dem Bügeleisen aus Spam-Mails, also Werbemails, loszuschicken.
Ja, ja.
Ohne Scheiß.
Ja, es gibt. Das ist voll herrlich. Es gab so die Verschwörungstheorie von diesen ganzen The Internet of Things, also Geräte, die in irgendeiner Weise, der Kühlschrank ist der Klassiker,
ja.
Oder halt eben der Fernseher oder eben das Bügeleisen, dass die dann verseucht sein könnten. Und dann sind tatsächlich in Russland Bügeleisen aus China aufgetaucht, Bügeleisen und noch irgendwas war es. Ich habe es auch mal aufgeschrieben, glaube ich. Habe ich tatsächlich mal als Thema.
Stimmt,
das ist eher und dass die quasi Malware, also Geräte, die sie finden, mit Malware versuchen zu infizieren. Mhm. Was ich noch krasser fand, war, sie haben Möglichkeiten herausgefunden, wie du, dann drehst du halt durch. Es gibt Möglichkeiten, ich kenne mich nicht im Detail aus, dass du ein Mikrofon neben dem Prozessor stellst, also quasi ganz klassisch, du stellst ein Mikrofon jetzt in meinen Tower rein,
ja,
und nimmst die Geräusche auf, die dieser Tower macht.
Ja.
Also die Prozessor-Pieper und
naja,
wie der wieder taktet und so. Und kannst anhand von diesen Geräuschen entschlüsseln, was da passiert gerade.
Ach du Scheiße.
Und kannst wo teilweise auch Inhalte abgreifen. Ich weiß nicht genau, wie gut es funktioniert, aber das haben die beim 3003 habe ich das auch irgendwie mitgelesen, dass es jemand sowas gesagt hat. Ich kann es nicht validieren, aber wenn du halt auf den Punkt kommst, dann wird es halt echt gruselig. Also wenn du gar nicht mehr die Geräte infizieren musst, sondern einfach nur quasi abhören kannst, ja. Und dann gibt es ja auch so Klassiker wie jedes Telefon ist irgendwie auch gleich ein Mikrofon. Irgendwie, du kannst Tasteneingaben ablesen, bevor du überhaupt du musst gar nicht zwischenreihen, du kannst auch direkt dahin gehen, was du irgendwie schreibst.
Okay.
Und also, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, grundsätzlich ist alles möglich. Und die Illusion, dass es irgendwas gibt, was so quasi sicher ist, ist schwierig.
Wenn ich nach Hause komme, würde ich erstmal alle technischen Geräte wegschmeißen.
Alle wegschmeißen. Schön zurück ins Mittelalter. Da war noch alles gut.
Da war noch alles sicher. Ich
schmeiß nur das Bügeleisen weg, weil jetzt ein Smartphone nimmt.
Was, ein Bügeleisen?
Was mich da brennt, interessiert.
Du hast ein Bügeleisen?
Erzähl bloß keinen Scheiß, Fabio.
Das habe ich mir heute auch als Thema zurechtgelegt, wenn ich kein Bügeleisen dabei habe.
Philosophie über Bügeleisen. Großartig. Wo wir bei der Steinzeit waren, Paul. Chippa-bam!
Oh,
Shit. Sollte aufhören, mich zu feilen, wenn ich mal eine Überleitung hinbekomme.
Ja, ist okay.
Das macht die Überleitung wieder kaputt.
Wenigstens einer, der dich feiert.
Ja.
Jedenfalls habe ich heute gelesen, dass das größte Landlebewesen, was bisher auf dieser Welt gelebt hat, entdeckt wurde.
Ja. Und es ist nicht Johannes Mutter, wie wir lange Zeit angenommen haben. Bam!
Nee, es ist tatsächlich ein Dinosaurier. Und zwar haben so. Und zwar haben halt so argentinische Wissenschaftler in Patagonien, also Argentinien, in der Wüste,
ja.
So Knochen gefunden.
Okay.
Und das deutet wohl alles darauf hin, dass die Knochen, die in Gesamtheit einen großen Dinosaurier geben, so riesig sind, dass es das jetzt der Stand des
du hast
größten lebenden Landlebewesens
du hast
aktualisiert
Zahl.
Werden muss.
Du hast
ich habe Zahlen, genau. Okay. Also das Tier soll wohl dann insgesamt 40 Meter lang und 20 Meter hoch sein und so viel wiegen wie 14 Elefanten, nämlich 77 Tonnen.
Wow.
Was echt viel ist.
40 Meter lang, jetzt wieder, das ist jetzt wieder gefährlich, ne? Weil jetzt müssen wir wieder anfangen zu schätzen und das zu verbildlichen, wie groß es ist. Ja, weil 40 Meter ist halt keine
okay.
Aussage.
Ich versuch's mal.
Wie groß ist denn ein Fußballfeld? Ist das nicht 100 Meter lang? Weil jetzt wird es peinlich, weil dann sagt man, jetzt tun sich alle am Kopf was.
Ich dachte, wir vergleichen jetzt vielleicht lieber mit einem anderen Tier und hätte jetzt gesagt, der Blauwal,
ja,
der jetzt Ach, das Größte ist. Mhm. Und spontan würde ich sagen, der ist irgendwo zwischen 10 und 20 Meter lang.
Ach, so krass ist es. Also es ist gut doppelt so groß
also, wie der größte
aber Blauwal, den wir
kennen. Irgendwo zwischen 10 und 20 Meter.
Ja, yeah, verstehe.
So, und dann hieße das aber schon mindestens doppelt so groß,
ja.
Doppelt so lang und halt 20 Meter hoch, was schon echt
krass ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das...
Ich meine, der könnte hier direkt in dein Zimmer gucken.
Ja, ja. 20 Meter hoch?
Ja, ja. Ja, ja.
Die 20 Meter hoch ist so hoch wie ein Haus?
Ein schon.
Ein bisschen kleiner, oder?
Naja, 20 Meter. Ich würde schon sagen, das
ist schon ziemlich
also ich würde schon sagen, er könnte hier vor dem Fenster zu sehen sein und Johannes wohnt ganz oben.
Und es wäre dunkel ja. quasi.
Dunkel vielleicht nicht. Ich weiß nicht, wie groß der Kopf von dem Viech ist.
Abgeheftig.
Und was war das so. Größte Tier davor, weißt du das?
Das größte Tier davor war auch ein argentinischer Dinosaurier. Aber der war anscheinend nicht ganz so groß. Aber der wurde auch in derselben Region gefunden. Also da unten scheint es schon ziemlich große Dinos gegeben zu haben.
Und
wie kann es sein, dass das erst jetzt gefunden wird, wenn das das Größte
ist? Ich könnte mir vorstellen, dass es halt so...
Weil es muss ja mehrere davon geben.
Naja, aber das ist so erdgeschichtlich. Die ganze Erdkruste sind ja immer so Schichten.
Ja, ja.
Und diese Schichten entsprechen irgendwelchen Erdzeitaltern quasi.
Mhm.
Und ich denke mal, dass man vielleicht jetzt erst darauf gekommen ist, auch mal so und so tief zu bohren und zu gucken, ob es da auch was gibt. Oder okay. da sind nochmal irgendwelche anderen Ablagerungen oder so.
Ja, ja.
Ich kenne mich da so mit... Paläontologie heißt es, glaube ich, ne? So Dinos suchen, nicht so gut aus.
Aber es ist ja auch so, wie es, also.
Und dann könnte ich mir halt auch vorstellen, ganz kurz noch, wenn es einfach so ein fettes Viech ist, ist es bestimmt auch ziemlich schwer und dann ist es vielleicht auch schneller, ja, also schneller verwittert, whatever, als andere Tiere und deswegen erst jetzt gefunden worden.
Okay. Können wir nicht mal einen Paläontologen einladen?
Und ich können wir gerne machen. Und ich glaube auch, dass du viele so eine Sachen, so auch archäologische, wenn du so Vasen findest oder so, dass es auch, glaube ich, viel darauf beruht, so auf Zufall.
Ja. Wollte ich auch gerade sagen.
Du sagst so, du irgendwo in Brandenburg fängt jetzt jemand an zu sagen, okay, ich möchte hier ein Hotel hinbauen, mitten in der Landschaft, weil es cool und so. Und dann fangen die da an, ein Fundament auszuheben und auf einmal sind da so Schwertspitzen oder Pfeilspitzen oder so. Und dann aber okay, hier haben früher irgendwelche Wilden gewohnt und so. Und dann
was ist doch passiert? Sie haben doch so römische Artefakte gefunden, als sie hier irgendwie ein Museum oder sowas hingebaut haben.
Ich glaube so, ja.
War das nicht sogar beim Roten Rathaus sogar?
Ich glaube, unter irgendeinem Haus
sind sogar so krass. Ich glaube, da bauen die U55. Das habe ich auch mitbekommen. Nee, vor allem, wollte ich gerade sagen, dass du halt, ich glaube, dass ein Skelett so A, erstmal konserviert wird und dann B, so lange durchhält, ohne dass es irgendwie kaputt geht, ist, glaube ich, mega der Zufall. Und deswegen ist es, also ist, glaube ich, so eine, ist ja auch das Abgefahrene, dass diese Paläontologie oder was auch immer, diese Archäologen und so, relativ limitiert sind, weil die können sich ja nur auf quasi Erkenntnisse beruhen, die quasi jetzt in der Erde sind.
Ja.
Also es kommt ja nichts mehr dazu oder nicht mehr, was für sie irgendwie relevant wäre. Ja?
Und das hat bestimmt auch was so mit Suchmethoden zu tun, also mit der Technik, die du da verwendest und so. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie man das macht, dass man zum Beispiel auch so Erdölquellen oder so findet. Das beruht ja auch alles auf irgendwelchen Messungen und so Suchen und so.
So ein Typ mit der Windschule.
Ich meine, du gehst ja nicht mit einem Metalldetektor durch die Wüste und denkst, und dann macht es irgendwann Piep und dann findest du was.
Manche machen das.
Also wahrscheinlich schon, auch viel so, aber so, findest ja, Fall, so findest du auf jeden Fall keine Dinos.
Kommt nicht Jurassic Park 5 demnächst ins Kino?
Das heißt aber nicht Jurassic Park 5, ne? Heißt das nicht irgendwie anders?
Jurassic World oder so,
ne? Jurassic World, genau. Oh.
Ja, ja, ja. Und das ist bestimmt ein Hoax. Das ist bestimmt so ein Promo-Gag.
Und es kommt eigentlich ein neuer Schindlers Liste.
Nein!
Auf jeden Fall guter Promo-Gag. Schön die Leute mit Dinos in die Kinos locken. Ja. Und dann doch bloß KZ zeigen.
Schwierig. Das Fabio.
Es ist einfach, nee, Schindlers Liste 2 ist einfach so ein Film, wie Schindler in Israel, wie Anthony Bourdain quasi zu verschiedenen Essständen geht und sich so Munchies geben lässt über 2 Stunden.
Meinst du?
Ja.
Das ist also wie so eine Essensliste quasi. Ja, genau. Also eine wirkliche Liste tatsächlich. So ein
kulinarisches Meisterwerk einfach.
Schindlers Menü.
Goddammit.
Oh mein Gott.
Sind wir.
Ein Thema habe ich noch, oh, aber.
Leg mal los.
Da hoffe ich auch wieder drauf, dass du irgendwann dann einsteigst und einen Monolog hältst.
Cool.
Ich habe gelesen, fand ich eigentlich. Da musst du schon ganz schön lachen. Dass Hunter Biden, der Sohn von Vizepräsident
Joe Biden,
ja, Cheflobbyist bei der Firma Burisma wird, der größte Gaskonzern in der Ukraine.
Mhm. Wow.
Was für ein Zufall.
Was für ein Zufall.
Und ich finde es schon ganz schön frech. Und jetzt kann sich halt die USA auch echt nicht mehr rausreden,
ja,
mit irgendeiner Scheiße, weil es geht halt echt nur um Gas und Öl.
Ja.
Wie bei Schindlers Liste?
Wie immer. Ja, ja.
Oh Gott.
Oh, wow, der ist angekommen bei mir.
Der hat ein bisschen gebraucht.
Oh Mann, ey.
Wenn ihr jetzt noch nicht abgeschaltet habt, dann.
Oh. Dann werdet ihr meinen nächsten Schindlers Liste wissen.
3 habe ich noch.
Okay. Ich kann verstehen, dass man da irgendwie auf eine Verschwörungstheorie kommt, und ich bin mir sicher, dass da auch genauso viel Kalkül dahinter steckt, wie man vielleicht auch schätzt. Mhm. Also natürlich ist es irgendwie ein Land, was gerade im Umbruch ist. Natürlich ist es gerade Land, was irgendwie, oder ein Konflikt, der dazu führen kann, dass man sich, es gibt irgendwie 2 Seiten, und irgendwie kann man sich da entscheiden, so als Land, irgendwie so gefühlt jedenfalls. Mhm. Und falls sie sich tatsächlich für den Westen entscheiden, in irgendeiner Weise, dass der Westen da auch Interessen hat, in irgendwie präsent zu sein. Ja. Ja? Und Cheflobbyist, also jemand, der in so einer politischen Familie aufwächst, ich kenne den Typen, denke ich, kenne die Umfeldstände, ja, ja, aber das klingt für mich jetzt nicht unplausibel, dass jemand, der in so einem politischen Umfeld aufwächst, wahrscheinlich eine gute Ausbildung bekommen hat.
Ja. Und genau weiß, was abgeht.
Da auch Netzwerk von seiner Familie, von seinem Vater, von irgendjemandem bekommt, ja, dass derjenige in eine ähnliche Laufbahn geht, sei es Politik, sei es Lobbying, was ja für
das
die...
Das hat doch George W. Bush Junior hatte doch auch mit, ja, Öl zu tun. In Texas,
das klingt für mich nicht unplausibel, ja. Und die viele Leute, gerade aus dem konservativen Bereich, sind ja der Meinung, dass Lobbyismus nichts Schlimmes ist und dass es vollkommen berechtigt ist, dafür große Firmen einzustehen, und dass er dann irgendwie gesetzt wird als amerikanischer Netzwerker in so einem Land, schockiert mich jetzt nicht. Also es wirkt für mich jetzt nicht sowieso, das war der Twist, die ganze
Zeit. Nee. Ich wollte das auch gar nicht ich will das auch gar nicht bewerten, und ich will auch gar nicht, dass es jetzt darum geht, was man dahinter sieht, für von mir aus auch Verschwörungstheorien und so. Es geht einfach bloß darum, dass halt jemand, der halt wirklich direkten Kontakt zur obersten Politikspitze der USA hat und zu der jetzigen Zeit, zu der jetzigen Situation in der Ukraine in eine Position gesetzt wird, die sich Cheflobbyist nennt.
Ja, ja.
Da kann man sich schon vor den Kopf fassen, wenn man das liest, finde ich. Also das ist also ein bisschen, wo du denkst, okay.
Nee, ich verstehe, was du meinst. Ich hatte auch dasselbe Gefühl.
Also das ist doch ein bisschen Wertung eigentlich, weil ich mir halt den entsprechenden Teil dabei denke.
Keine gute PR auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall ein ungünstiger Zeitpunkt.
Absolut. Ja, klar.
Und ich meine, es gab ja auch Kommentare dazu von Seiten der USA aus, aber halt nicht von Seiten der Regierung.
Ich denke, wenn
er das
später machen können, dann hätte er es auch später gemacht oder früher. Ich denke, wahrscheinlich hat er jetzt einfach keine andere Wahl gehabt.
Nee, ich meine, die haben halt einfach gesagt, so, das ist die Familie Biden und es geht nur die was an, und was sie machen, ist im Prinzip egal und geht halt die Regierung nichts an.
Ja,
nicht?
Ja, klar.
Aber er ist halt der Sohn vom Vizepräsidenten.
Richtig.
Ja.
Das stimmt doch was nicht.
Mensch. Ja, das ist ja vor allem, wenn man dann als Nebenempfehlung, wir haben es schon ein paar Mal empfohlen, irgendwie House of Cards dann schaut, ja, dann verliert man ja eh den kompletten Glauben an in irgendeiner Weise eine politische Mitbestimmung oder irgendwelchen Netzwerken, die da abgehen. Und dann wirkt das immer ein bisschen absurder. Ich habe neulich die Meldung gehabt, die habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass der, ich weiß gar nicht, wie die Wurst heißt, der ehemalige Chef der Jungen Union, der ist aber irgendwie, was weiß ich, 35 mittlerweile und musste dann halt auch irgendwann mal davon weg von dieser Jungen Union, weil er irgendwann nicht mehr Mitglied sein durfte. Und weil es geht halt nur bis 42 oder so, man darf nur bei der Jungen Union mitmachen, bis irgendwie keine
Wenn man wirklich also, jung ist.
Genau, wenn man richtig jung ist. Und der ist jetzt außenpolitischer Sprecher der Fraktion, irgendwie sowas, hatte zu einer neuen Regierung einen Posten bekommen und ist stark in die Kritik gerückt, weil rausgekommen ist, dass der bei der Geburtstagsparty von Gerhard Schröder war.
Mit dem Putin?
Und dass Putin da auch war. Ja. Ja, und dann war so ein bisschen irgendwie, das kann ja wohl nicht sein und das ist der Feind.
Was
und
ist eigentlich dein Take an Gerhard Schröder und Wladimir Putin?
Das ist genau das, was ich meine. Das ist im Endeffekt basiert so ein bisschen auf dieselbe Argumentation von vorhin. Natürlich hat es einen komischen Beigeschmack, aber es ist natürlich auch klar, dass jemand wie ein Schröder irgendwie, also ich würde ja mit der Rente, die bekommen, einfach nur noch chillen.
Ja.
Aber wenn man irgendwie rentifiziert ist, wenn man so jemand wie die rentifiziert, wenn so jemand ist, dann hat man vielleicht immer noch Bock auf mehr und dass man da irgendwie seine alten politischen Kontakte nutzt, um eine gute Stelle zu bekommen bei einem Unternehmen. Warum nicht? Und dass das natürlich in irgendeiner Weise vielleicht sogar auch irgendwie eine persönliche Freundschaft ist zwischen den beiden von mir aus. Und dass dann jemand von der anderen Partei in diesem Klüngeln mitspielt, die klüngeln alle die ganze Zeit. Also die Illusion, dass irgendwie die SPD, die CDU, die Grünen, die Linken und die FDP nie miteinander reden und sich alle hassen, ist ja Schwachsinn.
Und ich meine, so man vergisst halt auch immer, so Politiker, die werden nicht einfach in die Politik geschmissen und dann sind die da. Die haben ja auch eine Vergangenheit. Die sind irgendwo mit irgendjemandem zur Schule gegangen und kennen sich halt schon ewig. Und warum sollen die dann auf einmal nicht mehr miteinander reden, nur weil sie in zwei verschiedenen Parteien sind? Und das ist halt genau das Gleiche mit Gerhard Schröder und Putin. So ein Mann, der war Bundeskanzler und der kennt halt auch Putin durch die Zeit und vielleicht sogar schon vorher.
Ja.
Und warum sollen die sich nicht gut verstehen? Die machen den gleichen Beruf, die tauschen sich darüber aus. Warum sollen die nicht... Also ich verstehe das nicht. Es gibt ja auch so aber diese Bilder.
Wie Barack Obama.
Genau, wenn diese Bilder von... Aber
die können sich nicht leiden.
Gut, von mir aus können die sich halt wirklich nicht leiden. So kann ja sein. Aber wenn die irgendwo sich treffen, haben eine Konferenz und so, dann reden die miteinander. Und die reden bestimmt nicht nur über das, was sie da halt bereden sollen.
Sie reden über Pussy? Wenn die nicht von da aus sind?
Einfach. Maybe. Also auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, das können halt auch einfach Buddies sein. Und warum sollen die sich nicht auf dem Geburtstag besuchen?
Und das Spannende ist ja, um noch einer zu sagen, ich glaube, natürlich, auf der einen Seite würde jeder, wenn man dem Bürger sagen würde, Bürger, wie findest du das, dass die sich in Hinterzimmern treffen, um jetzt auch Hinterzimmer als Symbolwort zu nehmen,
gutes, Hinterzimmern
treffen und dann da irgendwie politisches Kalkül machen und das, was wir nach draußen hin sehen, ist so eine abgesprochene PR-durchgekaute Farce. Dann sagt der Bürger, das finde ich scheiße.
Ja.
Wenn du zum selben Bürger gehst und sagst, findest du es wichtig, dass Politiker einfach auch mal menschlich miteinander reden und nicht irgendwie, das ist die Regierung, das ist die Opposition, die sind Feinde, das sind die Kontrahenten, die dürfen nicht miteinander sprechen. Ja. Also findest du es nicht auch klüger, dass man vielleicht auch in irgendeiner Weise genauso negativ, hinterzimmermäßig Themen bespricht, die vielleicht einfach auch gerade durch ihre Brisanz irgendwie wichtig sind, irgendwie unter quasi vier Augen mal so zu besprechen.
Ja, ja.
Da würde wahrscheinlich auch jeder Ja sagen. Und das Spannende ist halt einfach immer nur, wie gut kriegt man es hin und hat es irgendwie einen, kriegt man es hin ohne einen komischen Beigeschmack.
Ja, ich war auch ehrlich gesagt, also nicht beruhigt, das ist das falsche Wort, aber ich fand, es hatte für mich eher einen positiven Beigeschmack, als ich davon gehört habe. Weil das wurde in den Medien ja so dargestellt, dass quasi Russland und der Westen sich komplett voneinander distanzieren und quasi dieser Dialog überhaupt nicht mehr stattfindet auf keiner Ebene. Mm. Und als ich gehört habe, dass Putin eben bei dieser Geburtstagsfeier von Gerhard Schröder, das hat einen komischen Beigeschmack, aber auf der anderen Seite reden die zumindest noch. Da findet noch eine Art von Austausch statt.
Auf jeden Fall, Fabio, du hast recht. Dave.
Hallo.
Dave stößt dazu.
Ich wollte eigentlich nur ein bisschen was einwerfen.
Möchte anscheinend
was einwerfen. Der Johannes ist. Der Schröder, der ist, nachdem er als Bundeskanzler damals abgetreten ist, ohnehin irgendwo bei Gazprom in der Höhe.
Ja, eben deswegen.
Ah, okay. Ah, die sind schon eine Weile Buddies.
Okay.
Das meine ich ja. Die kennen sich auf jeden Fall auch auf einer anderen Ebene. Also warum sollen die nicht zusammen auf einem Geburtstag chillen?
Die haben bestimmt schon mal zusammen Bären gejagt.
Das ist halt vielleicht Oberkörper auch.
Und sich die Shirts ausgesucht. Ja.
Das ist halt vielleicht dann sogar so diese negative Seite der Öffentlichkeit. Ne? Also ich möchte jetzt auch auf keinen Fall gut reden. Vielleicht haben die auch einfach beschlossen, die Welt zu zerstören, heimlich so. Ne? Aber vielleicht haben die auch einfach nur zusammen Kuchen gegessen.
Ja.
Und wenn du es in der Zeitung dann liest, weil es geht nicht anders, weil irgendwie kommt es halt raus, dass die beiden zusammen in der Kneipe waren.
Ja.
Da wird es halt natürlich gleich so aufgebauscht, aber mein Gott.
Aber ich finde es voll okay, weil das.
Ja, natürlich. Also
hat halt so einen menschlichen Aspekt irgendwie, der komplett bei der Berichterstattung und auch bei den öffentlichen Statements, die von den jeweiligen Politikern fallen, komplett fehlt. Und das macht mir halt eher Angst.
Und ganz ehrlich, wenn ich Wladimir Putin kennen würde und ich hätte Geburtstag, ich würde den voll einladen.
Natürlich, halt.
Ich meine, überleg dir mal, wie cool es wäre, den dabei zu haben.
Mann, der Judo Black Belt, der kann alles, Mann.
Wenn du einen Freund haben willst, dann Wladimir Putin quasi.
Ja, Wladimir Putin.
Vielleicht nicht ganz oben auf der Liste, aber immerhin. Ich meine.
Ja, so dabei auf jeden Fall.
Zieh dir das mal rein.
Stell dir mal vor, du guckst mit Wladimir Putin's Don't Adventure Time oder sowas.
Das ist die Frage, die ich mir immer stelle, ob quasi Politiker auf der Ebene einfach auch so Blödsinn machen können, ne? Ob die einfach. Also glaube ich halt nicht. Also ich glaube, du kannst halt einfach kein Kiffen. Und irgendwie Stone
über das Wochenende. Aber es gab auch super lange das Gerücht, dass George Putin. W. Bush zum Beispiel der krasse Kiffer ist einfach.
Ja. Putin hat bestimmt irgendwo in Russland ein Schloss, wo einfach im Umkreis von 1000 Kilometern kein Schwein ist und da kann er machen, was er will.
Ja. Okay, vielleicht.
Du glaubst gar nicht, was Putin wahrscheinlich für einen Scheiß abzieht.
Im Gegensatz zu seinem sonst fast reinem Image quasi.
Um es mal in Relation zu setzen, er ist Präsident in dem Land, aus dem die meisten osteuropäischen Pornodarsteller kommen.
Hm.
Von daher.
Da geht einiges, meinst du?
Da geht einiges, denke ich. Gerade
okay.
Bei Politikern.
Okay, krass.
Wow, wenn du das so in Relation setzt.
So habe ich es noch nie gesehen.
Ja, ich.
Das Ding ist einfach, aber du kennst auch so Leute aus der Schule, von denen die haben dann. Ich kenne einen Kumpel von mir, Nils. Ist ein krasser Kiffer.
Und der ist jetzt Pornodarsteller?
Ist ein mega Kindskopf. Aber der hat einfach sein Studium in Informatik jetzt so krass abgerissen, dass er bald in eine Chefetagenstelle einsteigen wird. Und der ist jünger als ich.
Mir geht es nicht darum, dass die Leute das nie gemacht haben. Mir geht es eher darum, ob du quasi.
Aber wieso solltest
du. Also, ob du quasi, wenn du in dieser politischen Liga mitspielst und vielleicht auch sogar ein paar Level drunter,
ja.
Ob du tatsächlich so viel. Freiheit hast, Freizeit hast,
ja.
In deinem Kopf verfügbar quasi, um tatsächlich ein ausuferndes Privatleben zu führen, wie jeder von uns das irgendwie macht. Das ist eigentlich was, was
ich aufstelle. Ich schließe jetzt mal den Kreis wieder.
Ja.
Bestimmt hat Putin so ein kleines Moleskine-Buch dabei, wo er einfach alles aufschreibt und dann hat er immer den Kopf frei.
Gangbang.
Putin ist ja bloß in der Ukraine. Einsacken. Häkchen.
Einsacken.
Nap. ich denke schon, dass da, weil du ganz ehrlich, du hörst von allen reichen Leuten, sobald sie Geld bekommen, hörst du zwangsläufig irgendwann von den Exzessen. Aber du hörst es halt vor allem bei Künstlern.
Hoffentlich.
Und ich denke, Politiker haben einfach ein besseres System, um ihr öffentliches Bild zu schützen. Weil als Celebrity bist du halt quasi dieser Typ und die hängen Clubs ab und alle Leute können eine Berichterstattung über die veröffentlichen. Aber als Politiker hast du wahrscheinlich so ein paar Gangbanger hinter dir, die einfach jeden nehmen und umbringen können.
Hoffentlich kommen auch mal irgendwann solche Putin-Tagebücher raus, so wie Hitler-Tagebücher.
Das ist eine sehr gewagte Theorie.
Der Sternmacher hat bestimmt schon welche geschrieben, mittlerweile.
Selber was? Geschrieben.
Putin-Tagebücher? Ja, die Hitler-Tagebücher haben sie sich auch aufschwatzen lassen. Bei neuen sind sie nicht so doof. Da schreiben wir lieber selbst.
Aber überleg mal, wie cool Putin-Tagebücher wären.
Das wäre schon ziemlich cool. Und ich hoffe, da wird sich alles bewahrheiten, was ich gerade gesagt habe.
Heute oben ohne auf dem Pad geritten.
Ja. Drei Bären erschossen.
Drei Bären mit eigenen Händen.
Es waren Kinder überfahren, niemand hat mich gesehen.
Nochmal knapp davon gekommen. Es war ein wirklich schöner Tag.
High five me.
High five me. High five myself.
Dein Wladimir.
Dein Wladimir. Gibt's High five auf Englisch? Kann jemand von euch Russisch?
High five.
Nein.
High five me.
Niklas, hier ist nicht russisch.
Das ist so, woher redet Roman zum Beispiel?
Wunderbar. Paul.
Paul.
Mhm. Was hörst du gerade so?
Was ich gerade so höre. Ich kann auf jeden Fall sehr ans Herz legen, das neue Album der Black Keys, Turn Blue.
Uhuhu.
Es ist ein wirkliches Meisterwerk, wie ich finde.
Ein Meisterwerk?
Es ist ein bisschen ruhiger und sehr Synthi-lastig.
Mhm.
Aber
geil.
Es ist echt ein gutes Paket geworden.
Geil.
Und dann war ich ja vor 2 Wochen auf einem Konzert und habe mir Lades Pyt live angekickt.
Gekickt.
Und da war eine Vorband und die hieß Oh Brother.
Mhm.
Ich sag's jetzt auch nochmal zum Verständnis, so irisch geschrieben, also O-Brother.
Mhm.
Und auf Bandcamp steht, die machen so Ambient Indie Rock.
Ja.
Und es kam mir aber schon sehr, also es ist schon gewaltiger als Ambient Indie Rock, finde ich. Es ist sehr Stoner, Metal-mäßig so und
okay. Zwar
klare Gesänge und richtig schön, also ist auch wirklich Ambient Rock so, aber ist schon schwere Musik.
Okay.
Und kann ich nur empfehlen, die machen echt Titan Shit.
Das klingt gut.
Titan Shit. Und das war es auch schon von mir.
Du bist dann auch dünn. Aber bei mir ist es genauso dünn. Also ich bin auch
nicht schlimm.
Relativ. Was geht bei dir so, Fabio?
Mach du mal zuerst.
Ich habe tatsächlich als Musikempfehlung mir gerade überlegt, dass ich vielleicht dann doch mal die 9-Inch lange Nägel. empfehlen werde. Eben weil sie mich dann tatsächlich irgendwie stark überzeugt haben und eigentlich, wenn man so überlegt, irgendwie doch jetzt in den letzten 12 Jahren irgendwie 7 Alben rausgemacht haben, die halt bei solchen Bands irgendwie dann doch irgendwie ignoriert sind oder irgendwie untergehen. Und eine Empfehlung, die ich jetzt auch schon irgendwie seit längerem auf der Liste habe, aber jetzt mal vergessen habe, ist eine Band, die passt super zum sonnigen Wetter, heißt Kaltlieder und ist quasi die neue Version von Gaza, G-A-Z-A. Das ist eine Band, die ja so ganz bösen Hardcore machen, vielleicht irgendwie so Blackened, ist immer noch so angeblackmetalt irgendwie. Schon ziemlich rough. Meine Lieblings-Gaza-Geschichte ist, ich habe dieses live gesehen und da hat dann der Sänger einen neuen Song angekündigt, der heißt, er hat gesagt so, the next song is about, the next song is called He's Never Coming Back and it's about Jesus Christ. Ja, also sehr vom Thema her, vom Motto her, sehr antichristlich, antireligiös irgendwie. Und Kaltlieder ist so ein bisschen dieselbe Band, nur mit neuem Sänger, wobei der neue Sänger da keinen großen Unterschied macht. Und kann ich empfehlen, ist auf Deathwish rausgekommen, Converge-Label und so, ist ja schon fast ein Hit-Garant, wie man so immer schon sagt. Und als letzte Empfehlung wollte ich die Chance nutzen und keine Musik empfehlen, sondern eine Serie namens Workaholics. Mhm. Ist auch irgendwie eine Serie, die ich irgendwie so in unserer unserem kleinen Subkosmos tatsächlich relativ selten gehört habe. Das ist jemand, der sagt, das guckt er, findet er gut oder so.
Ja, per ersten paar Folgen geguckt.
Ist, ich würde es nicht jedem empfehlen, ist eine Comedy, ist von basiert auf einem YouTube-Channel von 3 jungen, witzigen jungen Männern, die sich.
Wir?
Wie wir quasi, die es bloß hinbekommen haben, tatsächlich was mit Substanz zu machen und haben irgendwie ordentliche Comedy produziert. Und
danke.
Spielt so in dem Kosmos 3 Jungs, Studium fertig, arbeiten in einem Callcenter, finden Arbeit doof, machen viel, nehmen viel Drogen und haben viele dumme Ideen.
Ja.
Sehr absurde Comedy.
Mhm.
Ich finde es ganz geil. Ich überlege gerade, ob ich einen Vergleich habe, ob ich jemanden. Ich wüsste es auch nicht. Also ich könnte jetzt auch nicht so wirklich sagen, ich würde vielleicht mal die böse These raushalten, dass Leute, die diese Animationscomic wie Adventure Time oder wie heißen die anderen, Rick and Morty, gut finden, dass, ich würde nicht sagen, dass der Humor gleich ist, aber dass es so ein bisschen ein ähnlich pubertäres gern mal böses, gern mal deepes Niveau hat.
Ja.
Alcoholics.
Cool.
Okay.
Fabio.
Fabio. Musikempfehlung habe ich nur eine, die mir gerade einfällt, und zwar von Freddie Gibbs. Sein Album Cocaine Pinata. er muss das Pinata nennen, weil Cocaine Pinata nicht angenommen wurde. Mhm. Das ist eine Kollaboration mit Madlib, den wir vielleicht noch kennen von Madlib, Shades of Blue, oder Mad Villain, wo Madlib zusammen mit MF Doom ein krasses Kollabo-Projekt gestartet hat. Und das ist halt ein sehr grimiges Album mit vielen, vielen Soul-Samples, immer mal wieder durchbrochen von Synthesizern und einfach eine sehr interessante Soundwahl und auch Oldschool-Drums, also viel einfach gesampled aus alten Tracks. Hat eine ziemlich coole Feature-Liste, irgendwie Domo Genesis und Earl Sweatshirt sind drauf, Danny Brown ist dabei. Wer ist noch dabei? Das waren die wichtigsten.
Und halt wichtig.
Freddie Gibbs.
Du hast Freddie Gibbs auch schon mal empfohlen, ne? Hier, glaube ich.
Ja?
Ich glaube schon.
Ich hatte ihn vorher eigentlich nicht auf dem Schirm. Und das Album kam erst so vor 2 Wochen raus, ich glaube.
Aber dann vielleicht auch nicht.
Lohnt sich. Lohnt sich hart.
Ich habe es auch auf meiner Liste stehen. Also auf meiner Spotify, neue Alben, die ich mal unbedingt anhören will,
Liste. Ja, solltest du unbedingt tun. Mhm. Also es bringt so ein bisschen dieses 2000er-Feeling back, als irgendwie Matt Dillon und Jay Dilla und so gerade groß waren.
Das ist
sehr back to the
back roots, to the roots.
In Anführungszeichen.
Du sie nicht, die Back to the Roots, Roots.
Ja.
Quasi.
Genau.
Nee. Irgendwie so. Wird schwierig, meinst du?
Nee.
Und als Serie kann ich empfehlen, bitte Fargo gucken. Die Serie zum Film mit Billy Bob Thornton und dem Typen, der in der The Hobbit den Hobbit gespielt hat.
Ich gehe davon aus, dass du den letzten Podcast nicht gehört hast, ne?
Nee.
Erklär mal Fargo, die Serie, für jemanden, der den Film nicht gesehen hat. Oh,
wie gemein. Für jemanden, der den Film nicht gesehen hat.
Also ich habe den Film nicht gesehen, ich habe keine Ahnung, was es im Film geht.
Es ist ein verschneites kleines Kaff und die Leute sind alle sehr quirky und haben alle ihre Eigenarten, aber auf eine sympathische Art und Weise, bis zu einem gewissen Grad. Das ist aber schon eine ernsthafte Story an sich und es basiert auch auf einer realen Geschichte.
Ja.
Dann passieren Dinge, die zu anderen Dingen.
Und ist es eine Komödie oder ist es ein Science Fiction oder ist es irgendwie eine Crime?
Also, also ich glaube, es ist einfacher, die Genres auszuschließen, die es nicht abdeckt.
Okay.
Das sind Porno, Snuff, Horror. Wobei so. Nee. Und vielleicht. Musical.
Okay.
Das ist auf keinen Fall drin.
Okay.
Aber der Rest ist völlig offen. Und deswegen lohnt es sich, diese Serie zu gucken.
Also.
Und auch den Film könntest du dir mal reinziehen.
Ich hab den Film gesehen. Das war quasi ein Callback.
Es ging bloß darum, es so zu beschreiben.
Für Leute, die den Film nicht gesehen haben, quasi. Wunderbar. Wollen wir es einstampfen jetzt, oder was?
Ja, lass mal einstampfen.
Man muss immer andeuten, bevor ankündigen, wenn man es einstampft.
Ein Outro, wichtig. Ein Outro habe ich aber nicht.
Ich mache das Outro jetzt.
Okay, pass auf.
Das war 10-2-4 mit dem behinderten Johannes.
Nächstes Mal mache ich das Outro wieder ich.
Mit meinem guten Freund, dem Paul.
Macht's gut.
Mit meinem guten Freund, dem Dave. Und mit dem behinderten Johannes und mit mir. Tschüss.
Tschüssle.